Hallo miteinander zum letzten Vortrag vor der Mittagspause. So, wir haben jetzt das Thema von Tobias Lakes, Open Geodata und Software im Hochschulstudium der Geographie. Und dann bin ich gespannt, was sich hinter dem Vortrag verbirgt.
So, jetzt? Test, test? Sehr gut. Ja, herzlich willkommen zu dem Vortrag. Ich hatte erst noch am Anfang gedacht, mein Gott, das wird ja eine wilde Session hier. Es fügt sich nicht so unbedingt, es fügt sich aber sehr gut, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Der Vortrag schließt sich sehr gut an zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Da ging es ja speziell um Open Science und wir wollen jetzt mit diesem Beitrag das Ganze nochmal in Richtung Lehre ausweiten, ausdehnen. Wenn ich sage wir, dann stehe ich jetzt hier vorne. Katja ist mit dabei und Tillmann sehe ich gerade noch nicht. Der ist parallel in einer anderen Session und weiß ich jetzt nicht genau, ob der das zeitgleich hier noch rüber schafft. Genau, es soll gehen um Open Data, Geodata und Software im Hochschulstudium der Geographie. Wir kommen von der Humboldt-Universität hier, Geographie nebenan. Und wenn wir sagen, also sorry hier, die Folien sind jetzt leider nicht mit der Animation, die eigentlich hier irgendwie drauf sein sollte. Theoretisch sollte das jetzt gerade hier alles einzeln einfliegen. Also nicht erschlagen fühlen. Wir gehen jetzt hier Stück für Stück durch. Genau. Die Relevanz von Geographie. Ich weiß nicht, wie viele Geografinnen, Geografen sind denn eigentlich hier? Ja, hey. Okay, ach, ist das schön. Nein. Genau, also dann sage ich gar nicht zum ersten Satz, sondern dann ist den meisten das vermutlich klar, dass alle Themen um Covid, Klimawandel, soziale Ungerechtigkeiten, Ukraine, geopolitische Entwicklung, all das braucht geografische Expertise. Und was wir im Hochschulstudium vermitteln, sind halt einmal diese klassischen humangeografischen und auch klassischen physisch-geografischen Inhalte, aber insbesondere natürlich, und deswegen sind wir hier, Geodaten und Geodatenverarbeitung. Und seit mehreren Jahren eben halt auch mit dem Fokus auf Open Geodata und Software. Ich habe jetzt so am Rande der Veranstaltung schon mal mitbekommen, dass auch an vielen Instituten tatsächlich immer noch proprietäre Systeme eingesetzt werden. ESRI, der Standard, ist irgendwie in der Einführung in Grundlagenveranstaltungen. Und mich interessiert wirklich auch sehr, wie und wer jetzt hier so sitzt, was für Erfahrungen Sie, ihr macht mit der Nutzung von Open Geodata und Open Software. Genau, deswegen, das Ziel ist einerseits jetzt mal vorzustellen am Beispiel, was wir so tun am Geographischen Institut, einmal für die Bachelor- und Masterstudierenden in der Geographie und aber eben auch die Lehramtsstudierenden, denn auch die haben wir bei uns. Und das sind dann jeweils leicht andere Schwerpunkte von den Lernzielen, aber eben auch von den Tools und von den Methoden, die wir vermitteln wollen. Und mein Haupt- oder unser Hauptanliegen ist eigentlich auch in der Diskussion zu kommen über Ansätze, über Vorteile, vielleicht aber eben auch Grenzen von Open Geodata und Software und inwiefern man eben auch vielleicht proprietäre Systeme parallel nochmal nutzt. Ja, warum ist eigentlich Hochschullehre so wichtig für die FOSGIS? Das ist, glaube ich, der einzige Beitrag heute hier zum Thema Lehre, zumindest so offensichtlich. Ich habe es an anderer Stelle auch zwischendurch immer mal gesehen. Aber es ist wichtig, weil wir und auch unsere Studierenden sind die zukünftigen Entscheidungsträgerinnen im öffentlichen und privaten Sektor. Da werden dann Entscheidungen getroffen, welche Software genutzt wird, welche Daten genutzt werden, wie man damit umgeht. Genau. Und es sind auch die Entwicklerinnen und Anwenderinnen von morgen. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt im Studium damals dann schon mit Open Source gearbeitet hat oder wie man dazu gekommen ist. Ich vermute mal, dass es oft halt eben aber doch durch genau solche ersten Kurse oder ersten Seminare, die man gemacht hat, dass darüber dann auch ein Einstieg ganz gut klappt. Genau, wir haben an unserer Uni hier schon auch das Ziel, forschungsnah zu lehren. Das passt jetzt insofern zu den Themen, die wir gerade gehört haben. Publikationen als die Hauptwährung irgendwie bei allem, was Forschung betrifft an den Unis. Gleichzeitig wollen wir aber forschungsnah lehren, was dann nicht unbedingt immer in Publikationen ausarten sollte, sondern vielleicht eben auch in der Nutzung von und breite Verbreitung von Open Data und Open Source. Genau, und wir haben in der Lehre bilden wir ja Multiplikatorinnen aus, also insbesondere mit dem Lehrberuf, ne? Auch da werden dann Generationen von Geografie- oder ErdkundeschülerInnen in den Genuss hoffentlich von Open Source oder Open Data oder aber eben auch nicht kommen. Also insofern wäre es wichtig, das muss man sich dann manchmal nochmal wieder vor Augen rufen. Genau, hier jetzt einfach nur als Beispiel, das ist jetzt, braucht man sich nicht im Detail anzuschauen, aber wir haben bei uns am Institut eben einen Mono-Bachelor mit ungefähr 90 Studierenden, Masterstudium jeweils Physisch- und Humangeografie, in dem jeweils Teilmodule dann Geoinformationsverarbeitung sind, also nicht Geoinformatik pur, sondern einfach nur als Teilmodule. Und dazu halt eben diese Kombi Bachelor-Studiengänge, im Bachelor sind es 70 und im Master of Education 26. Das ist das, was wir am Institut machen. Für all diese Studiengänge haben wir als Hauptlernziel immer das Erlernen von Konzepten und Methoden der Geoinformationsverarbeitung. Wir sprechen nicht von Erlernen von Tools, von etc., sondern wir wollen Konzepte und Methoden vermitteln. Und wir wollen vor allem eben auch einen angemessenen und kritisch reflektierten Umgang mit verschiedenen Methoden vermitteln und dann eben auch mit den Werkzeugen, die man dafür nutzt. Aber die Werkzeuge stehen halt nicht im Vordergrund. Wichtig ist auch immer der Umgang mit verschiedenen Geodaten. Und das sind auf jeden Fall offene Daten, OSM etc. Es sind aber natürlich auch nicht offene oder manchmal auch tatsächlich geschützte Daten, wenn es um Surveys geht oder Ähnliches. Und es ist immer auch ein Teil als Aufgabengebiet oder als Lernziel die Erhebung von eigenen Geodaten. Dazu hatte ich gestern hier zu dieser Barrierekartierung von der Uni Köln, sehe ich jetzt gerade nicht, aber auch einen schönen Beitrag gesehen. Genau, ein Lernziel ist immer auch, einen Überblick über existierende Tools und Daten zu geben und damit auch einen kritischen Vergleich zu ermöglichen. Also selber zu reflektieren, wofür brauche ich denn was? Kann ich einsetzen? Sollte ich einsetzen? Was muss ich im Hinterkopf behalten? Und insbesondere auch für den Schulunterricht, da komme ich nachher dann nochmal dazu, kommen eben auch bestimmte Anforderungen mit dazu. Ja, Grundlagen für einen kritischen Umgang mit Karten als ein ganz wichtiges Lernziel bei uns und dafür dann eben das Ganze auch als Entstehungsprozess, wie entstehen Karten, auf welchen Daten basieren sie, wie erstelle ich sie etc., das dann zu erlernen. Genau, das sind so die übergeordneten Lernziele, darum geht es. Und jetzt habe ich nochmal für die einzelnen Studiengänge das ein bisschen konkreter hier aufgeführt. Also wir machen es normalerweise so, dass wir erst einmal theoretische und praktische Kenntnisse vermitteln. Dafür nutzen wir jetzt QGIS, also haben irgendwann dann von ArcGIS auf QGIS umgestellt. Und dann gibt es halt wiederum vertiefende Methoden und Einführungen auch in andere Sprachen. Python, R ist bei uns jetzt auch Standard in der einführenden Lehre. Genau, dann nutzen wir eben offene Daten mithilfe von QGIS und vertiefen das dann nochmal in Projektseminaren und forschungsnahen Seminaren. Begleitend haben wir aber eben auch proprietäre Systeme, also und auch freie Produkte. Ich weiß nicht, SatScan, das ist so ein Tool zur raumzeitlichen Datenexploration und eben auch teils offene Daten. Ja, hier jetzt ein paar Beispiele genau von Daten, die wir nutzen. Tillmann ist jetzt auch da, genau. Er hatte gerade parallel den Beitrag hier in der anderen Session. Also wir haben gestern schon im Grunde genommen eine kleine Berlin-Session gehabt, wo es darum ging, welche Open-Data-Portale es in Berlin gibt. Das ist ganz oft unser, sag mal, unser Haus- und Hof-Datenpool, den wir nutzen, der großartig ist und auch sehr detaillierte Daten zur Verfügung stellt, worüber man dann auch über Grundlagen wie WMS, WFS etc. ganz gut sprechen kann. Genau, als anderer Datensatz, der immer genutzt wird, OpenStreetMap. Teilweise versuchen wir auch eigene Daten dann zu kartieren und zu erfassen und hatten auch schon Mapping-Events. Das ist immer mit einem, genau, es braucht immer einen gewissen Vorlauf und viel Engagement, aber genau, auch das kommt schon mal vor. So, dann geht's halt weiter. Analysen eben klassischerweise auch mit QGIS. Ich habe jetzt hier nur ein Beispiel aus einem Kurs mitgebracht, wo es darum ging, Daten, unterschiedliche Datenquellen zu verknüpfen, aufzubereiten, zu visualisieren und dann weiter zu rechnen in Regressionsanalysen, also statistische Analysen oder auch raumzeitliche Clusteranalysen jetzt hier. Wir nutzen dann sowas wie GeoDAR beispielsweise, um Musteranalysen durchzuführen, als eine Vertiefung oder dann halt eben fortgeschrittene Modellierungsansätze. Aber das habe ich jetzt hier gar nicht mit ergänzt, weil das dann doch noch mal in die Tiefe geht. Genau, das sind so die klassischen Analysen, die wir machen, die klassischen Daten, mit denen wir arbeiten und anhand derer man dann ja auch nochmal vertiefend bestimmte Themen aus dem Bereich FOSS sozusagen behandeln kann, also offene Standards, auch das Thema kritische Geografie, kritische Kartografie oder Critical GIS lässt sich da ja wunderbar mit zusammenbringen, Volunteer GIS oder partizipatives GIS, also solche Konzepte dann anhand dieser Beispiele zu lehren. Ja, so viel erstmal zu den Monos und Master. Jetzt haben wir beim Lehramt ist es halt ein bisschen anders, also ich weiß jetzt nicht, hier sitzen wahrscheinlich jetzt keine Lehrkräfte. Da ist einfach ein, also zum einen der Hintergrund ein anderer. Die Vorkenntnisse sind andere und natürlich auch die Anwendungsbereiche sind anders. Oft wird hier bei uns wird freie oder kostenlos nutzbare Software vor allem angewendet. Und ich bin ja sehr froh, dass Katja jetzt hier ist, die bei uns am Institut nämlich diese Kurse lehrt und dann bestimmt auch für Fragen nochmal im Detail da zur Verfügung stehen wird. Genau, und diverse Geo-Anwendungen als Beispiele zu nehmen, um eben auch Studierenden das dann anschaulich zu zeigen. Ja, und wichtigstes Kriterium ist da halt, möglichst ohne lokale Installation und das Ganze eben kostenlos und nutzerfreundlich zu machen. Denn als Lehrkräfte an der Schule muss es halt einfach diese Bedingungen erfüllen. Und da zeigt die Erfahrung, dass halt, sobald es komplexer wird, das Ganze dann doch einmal gemacht wird und danach nie wieder. Also insofern diese Nutzerfreundlichkeit und das kostenlose Bereitstellen ist da das Hauptkriterium. Und nun gibt es ArcGIS online für Schulen ab der 6. Klasse kostenlos. Und dann fällt halt eben die Entscheidung manchmal auch leicht, das dann doch zu wählen. Genau, Recherche und Nutzung von Open Data für Projektarbeiten über Geoportale, auch das wird gelehrt. Und dann auch die Bereitstellung mit proprietärer Software, jetzt in dem Fall dann auch wiederum ArcGIS Online, ArcGIS Story Maps. Ich habe da jeweils jetzt auch noch ein paar Beispiele von Katja mitgebracht. Genau, hier als ein Beispiel, das ist jetzt auch ein schönes Beispiel, ich habe es einfach deswegen mal drin gelassen, weil die Hintergrundkarte nämlich die plötzlich nicht mehr funktionierte. Wir überlegten, nehmen wir das jetzt raus, aber nein, wir lassen es jetzt einfach mal drin, weil so ist es halt, ne? Dann funktioniert plötzlich mal irgendwas wieder nicht. Einstieg in Kartensymbole, Klassifikation, Datenaustausch mit GIS, Kollaboration. Also als das als ein Beispiel hier jetzt dargestellt, mit welchem Verkehrsmittel geht es los, gen Adlershof und wie fühle ich mich heute Morgen. Passt jetzt heute auch wieder ganz gut. Ist jemand von Ihnen auch euch auch stecken geblieben? Ich bin nämlich heute Morgen auch stecken geblieben. Genau, weil mal wieder die S-Bahn nämlich nicht fuhr auf der Hauptstrecke. Ein bekanntes Problem hier. Genau, das als ein Beispiel. Dann andere Beispiele. Hier geht es darum, wie man Exkursionen und auch Geländekartierungen machen kann. Also hier als sieht man das? Genau da. Startpunkt, Zielpunkt. geometrischen Grundelemente kennenzulernen, Geoobjekte kennenzulernen, zu beschreiben und dann anhand einer Exkursionsroute darzustellen. Auf dem anderen Bild hier ein Beispiel für eine visuelle Bildinterpretation und auch zum Thema kartografische Modellierung und gleichzeitig auch eben der Austausch mit GIS, KML, KMZ. Wie kriege ich das in GIS rein und raus? Noch ein Beispiel für zum Thema Kartenkompetenz, also Karten erstellen, aber eben auch kritisch mit Karten umgehen. Eine Karte hier zum Pendelverhalten von Geografiestudierenden. Das anhand dieses Beispiels kann man dann eben auch Open Data, offene Dienste, kartografische Visualisierung besprechen. Auch das ist dann ein Beispiel aus dem Lernstudiengang. Hier noch zwei eben zum Thema ESRI, Potenziale für den Unterricht. Also Beispiele, wo eine Lerneinheit vorbereitet wird, zum Thema jetzt hier auch als Exkursions- oder Ausflugsvor- oder Nachbereitung, dann können die Schülerinnen und Schüler entsprechend Daten erfassen. Das ist halt alles sehr handlich und sehr nutzerfreundlich und sehr einfach anwendbar und aus dem Grund eben auch gerne genutzt. So, jetzt noch eine kurze Zusammenfassung, oder ich versuche es zusammenzufassen. Also welche Herausforderungen haben wir in der Lehre? Genau das, was ich gerade auch schon sagte, Usability und Dokumentation von Funktionalitäten. Oft ist der Einstieg etwas behäbiger und muss man schon wissen, was man will, um es dann tatsächlich auch nutzen zu können. Nicht immer ist ganz klar, wo was zu finden ist. Man hat manchmal das Problem, dass nicht immer alles laufend gehalten wird, so dass Überarbeitungen und Anpassungen notwendig sind, was halt bei kontinuierlichen Veranstaltungen tatsächlich aufwendig sein kann. Komplexe Handhabung im Vergleich zu jetzt beispielsweise ESRI, ArcGIS Online, was tatsächlich sehr gut nutzbar ist und andere Potenziale vielleicht noch nicht ganz ausgestopft sind, wie man sie auch nutzen könnte. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Folie überspringe ich, weil wir da sowieso alle einer Meinung sind. Genau, ne? Also ist halt wichtig, notwendig und so weiter. Ich frage mich immer hier, dieses wird ja immer das Argument gegeben, warum braucht man also als Voraussetzung für den Arbeitsmarkt, ne? Man müsste halt doch noch irgendwie proprietäre Software kennen. Das kriegt man ja immer zu hören von den Menschen, die proprietäre Software nutzen wollen. Ich frage mich immer, ob da mal jemals jemand irgendwie tatsächlich nachgefragt hat. Würde mich mal interessieren, ob da jemand aus der Runde hier was kennt. So, genau, die Vorteile insofern nicht. Jetzt habe ich noch eine Wunschliste. Einmal eine Wunschliste an die FOSGIS-Community und einmal eine Wunschliste an Lehrende, falls auch noch andere Lehrende hier im Raum sind. Zwei, drei kenne ich schon. Also, genau, sehr gute Usability, Dokumentation von verfügbaren Funktionen, methodisch fokussierte Tutorials mit Beispieldaten und auch kompletten Workflow-Dokumentationen, dass man das halt einmal tatsächlich auch so durchspielen kann. Und speziell für die Schule eventuell auch mal ein Projekt oder Module, die dann ganz konkret auch Unterrichtsmaterialien aufbereiten, ne? Inklusive einfacher Softwareumgebung. Genau. Idealerweise Funktionssicherheit und Rückwärtskompatibilität und auch Trainingssoftwareumgebung, wo man das Ganze durchspielen kann. Aktuelle Übungsdaten und Umgebung wäre natürlich auch eine Übersicht immer sehr hilfreich. So, Wunschliste an uns Lehrende. Vielleicht dann doch auch nochmal neue Lernziele zu entwickeln, die die Rolle von proprietärer und freier und Open Source Software im Geobereich explizit adressieren. Also deswegen fand ich gerade den Vortrag auch sehr gut. Wir sprechen ich sehe es, wie hier die Blätter hochgehalten werden. Nein, genau. Also wie man das tatsächlich auch explizit mit einbinden kann, zum Thema machen kann. Ein stärkerer Austausch, also wir versuchen immer mal wieder in der Veranstaltung Menschen aus der Praxis mit einzubinden, aber ich denke auch da ist in vielerlei Hinsicht Potenzial. Etablierung von übertragbaren Strukturen und Prozessen, jetzt habe ich gerade genau ne, GitHub werden wir jetzt hier austauschen. Wir wissen jetzt, welches Tool zu nutzen ist. Informationen und Dokumentationen, damit Daten geteilt werden. Das ist ja auch eine Frage der Haltung, Daten zu teilen, auch in der Lehre was zu teilen. Das ist nicht ganz einfach. Ich finde, es ist immer ein Spagat zwischen verpflichtend oder Anreize schaffen. Auch das hatten wir gerade als Thema. Wie kann man denn Anreize schaffen, um auch Studierenden das schon zu vermitteln? Und gleich von Anfang an auch eben mitzunehmen in diesen Prozess und nicht immer nur diesen Leistungsdruck aus der Wissenschaft in der Lehre zu wiederholen, dass da am Ende die DOI fürs Paper stehen muss. Praktische Probleme haben wir in der Lehre definitiv, da muss man dann ran. Und idealerweise auch, dass wir auch selber als Lehrende teilen. Ne? Also das Open Education war es gerade, das klappt halt nur bedingt. So, genau, das war die Wunschliste. Jetzt noch eine Folie hier mit dem Fazit und Ausblick. Ich hoffe, also jetzt als Diskussionsauftakt sozusagen hier ein paar Möglichkeiten und Grenzen aber eben auch zu zeigen und wo es weiterhin gehen könnte. Und ich denke halt eben auch, wenn wir das weiter ausbauen wollen, dann braucht es da echt auch andere Strukturen und Prozesse an den Unis und auch andere Haltungen, die, glaube ich, erst noch ein bisschen Aufbau brauchen und ein bisschen Entwicklungszeit brauchen. Und auch Ressourcen. Lehre ist an den Hochschulen ja oft schnell und wir müssen halt Lehrveranstaltungen machen, ne? Aber das braucht halt auch einfach Zeit und Ressourcen, um umzustellen. Genau, was mich noch interessiert hier, eben wäre jetzt eben auch dieses, inwiefern wir wollen methodische Kompetenzen vermitteln. Wir wollen nicht unbedingt GOIs und Sonstiges vermitteln, sondern das, was dahinter steht. Und wie kriegen wir das hin? Und gibt es da Good bis Best Practice Beispiele inklusive entsprechender Workflows, wie man es auch ganz gut nutzen kann? Jo, soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Und danke auch nochmal an Tillmann und Katja, die hier beide auch mit beigesteuert haben.
Ja, vielen Dank schon mal für den spannenden Vortrag. Wir haben in der Kommentar-Section online jetzt noch einen Hinweis zu der Mailingliste bekommen. Niklas, du wolltest da was dazu sagen? Kannst gerade vorkommen, wenn du magst.
Also erstmal Entschuldigung, dass ich hier so kapere. Der Hintergrund ist, ich habe 2017 mal, da ist mir aufgefallen, wir sind voll auf der Jahr in den Unis, ne? Aber wir haben eigentlich kaum Präsenz irgendwie von so akademischen Themen irgendwie und Studenten sind auch zu wenig da und das könnte man doch einfach mal irgendwie alles ein bisschen besser vernetzen. Jetzt muss ich zum Hintergrund sagen, ich bin kein Geograf, ich bin kein Geoinformatiker, ich bin Historiker, bin so ein bisschen quasi da reingerutscht, wollte aber immer mal so ein bisschen so diesen Austauschprozess einfach ins Laufen bringen. Deswegen habe ich damals mir auch von damaligen Admin eine Forschungsliste einrichten lassen, haben sich glaube ich auch 5 oder 6 Leute angemeldet, aber ich habe es irgendwie immer ein bisschen versäumt, das zu pushen und irgendwie letztes Jahr hatte ich einen BOF eingereicht. Da kamen auch Leute, Interesse da. Ich glaube, hier sind jetzt auch viele, die aus Forschung und Lehre kommen oder vielleicht auch die in Benulis zugucken. Ich fände es echt cool, wenn wir einfach erstmal so ein lockeres Austauschformat finden, irgendwie, wo einfach Leute mal zusammenkommen, sich irgendwie austauschen können, sagen können, ja, ich bin jetzt hier in der Hochschule, vielleicht, dass man sich auch nicht so allein gelassen fühlt, wenn man jetzt irgendwie gegen die ESRI-Windmühlen kämpft, irgendwie in der Hochschule, wo es irgendwie schwerer ist. Open Educational Resources ist ein großes Thema, ne? Also, dass man auch sagt, okay, man hat jetzt eine super QGIS-Einführung in die Humangeografie, das kann man doch woanders auch nochmal nachnutzen, ne? Also, solche Themen, erstmal langsam, ne? Ich habe auch festgestellt, ne? Es ist immer schwierig dann mit Commitment, aber ich committe mich jetzt hier öffentlich, deswegen wollte ich auch auf die Bühne kommen, ne? Damit mir auch schön nochmal das im Video gezeigt werden kann. Ich committe mich wöchentlich diese Forschungsliste zu moderieren, also quasi zu gucken, ist das Spam oder kann das durch? Ich committe mich 2x im Monat, ich habe die Links im Chat gepostet, die kann ich vielleicht irgendwie nochmal hier in die Wand werfen oder so. 2x im Monat, also jeden geraden Monat, im ersten Montag auf unserer Jitsi-Instanz den Raum zu öffnen, zu gucken, wer kommt, wer Lust hat, kommt. Jeder kann so sein Thema erstmal mitbringen, erstmal locker so zum Austausch und vielleicht entwickelt man da so ein bisschen so eine Agenda draus. Ne? Und genau, da habe ich auch noch meine persönliche Mail in den Chat gepostet. Da kann man mich auch gerne kontaktieren, wenn man jetzt irgendwas anderes Konkretes hat. Ich kann mir jetzt nicht dauerhaft den Hut aufsetzen, aber ich würde es gerne ins Rollen bringen und vielleicht so ein bisschen, ja, so unsere wissenschaftliche Community im FOSS-Bereich einfach ein bisschen zusammenbringen. Und ja, vielleicht schaffen wir es dann einfach, dass wir das auch nochmal stärker auf der FOSS-GIS verankern, auch gerade was so Studenten angeht, also auch StudentInnen, Entschuldigung. Ich habe es noch nicht ganz hundertprozentig intus, aber natürlich immer mitgedacht. Ja, finde ich wahnsinnig wichtig einfach, weil das, ne, wie Sie schon gesagt haben, einfach auch wirklich die zukünftigen Multiplikatoren sind und deswegen auch, ja, auch Lehrkräfte etc. Also ich meine, die Themen sind wahnsinnig offen, ich glaube, aber erstmal ist es wichtig, sich einfach mal zusammenzufinden und mal ein bisschen kennenzulernen. Dann kann ja jeder so sein Thema mitbringen und sich doch mal eine Untergruppe bilden. Wir schauen einfach, wo es hinführt. Wie gesagt, mein Commitment ist, zweimal im Monat geht dieser Jitsi-Raum auf, wöchentlich moderiere ich die Liste. Das war es erstmal. Aber kann vielleicht sehr reichen. Gut. Okay, danke schön.
Das ist ja klasse.
Sehr gut, vielen Dank. Das, genau solche Vernetzungen wollen wir ja quasi auch erreichen auf der FOSS-GIS. Dann haben wir jetzt einen weiteren Beitrag.
Meine Frage ist, sind auch räumliche Datenbanken ein Thema im Unterricht? So PostGIS, PostGIS, räumliche Analysen mit per SQL? Mhm.
Ja, das machen wir in den weiterführenden Kursen, also in den, wir nennen das dann fortgeschrittene Geoinformationsverarbeitung, dann haben die halt die Grundlagen hinter sich und dann geht's weiter mit PostgreSQL und PostGIS.
Ja. Ja, vielen Dank nochmal für diesen wirklich spannenden Vortrag. Also ich fand es wirklich klasse, wie das so beschrieben wurde. Also genau das machen wir an einer kleinen Hochschule in Neubrandenburg, natürlich im wesentlich kleinen Rahmen. Aber ich war so ein bisschen erstaunt, weil wir nutzen fast ausschließlich Free- und Open-Source-Software, weil das andere ist viel komplizierter. Also ArcGIS, das zu installieren, die ganzen Lizenzen, wir diskutieren da immer drum, wie wir das überhaupt realisieren wollen. Das ist wirklich schwierig, obwohl wir so eine kleine Hochschule sind. Also insofern mit freien Softwareprodukten, das ist wesentlich einfacher. Also wir nutzen wirklich genau das, was hier immer so vorkommt, natürlich PostGIS und ja, QGIS sowieso krass. Aber hier scheint das ja dann umgekehrt zu sein, dass das einfacher wäre, ArcGIS.
Ja, der große Unterschied ist wahrscheinlich die Campus-Lizenz. Ne? Wir haben halt eine Campus-Lizenz seit Jahren schon und damit haben wir halt Lizenzen für alle und jeder kann sie nutzen. Nicht unbedingt auf dem Heimrechner, aber beispielsweise auch für Abschlussarbeiten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ne? Oder habt ihr auch eine Campus-Lizenz?
Aber dennoch, wir sind halt wirklich eine kleine Hochschule, wir müssen sparen, wir haben natürlich noch andere proprietäre Produkte, haben wir dann doch, ne? Und ja, das ist immer eine Diskussion, wie viele Lizenzen brauchen wir? Wir haben uns ausgegliedert aus dem Verbund sozusagen. Wir waren vorher im Verbund mit Rostock und Greifswald, da haben wir uns ausgegliedert und ich muss auch dazu sagen, ich bin einer der wenigen, wir sind ja nicht viele, also sind drei Professoren, nur die das insgesamt nutzen für die Ausbildung. Und ja, und ich bin eigentlich der, muss ich sagen, der das weiterhin vertritt mit ArcGIS, weil das Argument ja hier auch auftrat, dass man das eigentlich können muss als Geoinformatiker. Wir bilden ja Geoinformatiker aus. Und zumindest muss man das mal gesehen haben. Und ich nutze das persönlich im ersten Semester, für die Erstsemester. Also die lernen ArcGIS und ab dem zweiten Semester ist der nur noch offen. Also nur noch freie Software.
Ich wollte noch mal zufügen, dass ich das zusehen. Bei uns, die Instanz wird praktisch ja vom Computermedienzentrum orchestriert. Aber wo ich recht gebe, die Verwaltung letztendlich nachher von den Inhalten, und das mache ich, deswegen weiß ich, dass das ist wirklich kompliziert eigentlich in ArcGIS Online. Also aufwendig, kompliziert nicht, aber sehr aufwendig. Insofern kann es durchaus sein, dass das mit proprietärer Software einfacher ist, weil man Inhalte löschen muss, die Studierenden fallen irgendwann raus, aber trotzdem gibt es Inhalte, die wir behalten wollen und so weiter und so fort. Und da ist das Managementsystem von ArcGIS Online alles andere als komfortabel, um das zu verwalten. Das ist sehr viel Aufwand.
Genau, wir haben noch zwei Beiträge. Einmal auch von einer anderen universitären Umfeld.
Genau, ich bin in Heidelberg an der Uni und mache da auch Geoinformatik, Einführungen, Übungen. Ich würde ganz stark dafür plädieren, in der Einführung, in der ersten Veranstaltung QGIS zu nehmen und erst später ArcGIS. Also das haben wir jetzt umgestellt vor ein paar Jahren. Erstes Semester ist bei uns Kartografie. Da muss ich noch nicht groß Analysen durchführen. Dann nehme ich einfach QGIS, kann ich ganz einfach mir die Karten erstellen. Dann Geoinformatik, da kann ich immer noch QGIS nehmen. Die Leute haben schon auf dem Rechner noch wahrscheinlich drauf vom letzten Semester. Und wenn dann wirklich jemand laut schreit, dann kann man immer noch ein fortgeschrittenes ArcGIS-Seminar machen, wenn man es unbedingt machen muss. Aber ich würde wirklich ganz stark sagen, QGIS im ersten Semester, dann hat man schon die halbe Miete, dann haben die Studis das bei sich schon drauf. Dann kommen automatisch weniger Fragen. Können wir nicht nochmal ArcGIS machen? Eine Frage, die ich noch hätte, wäre, Sie haben angesprochen, dass die Lehrmaterialien irgendwie geteilt werden können sollen. Wo finde ich denn jetzt die Lehrmaterialien von der Humboldt-Uni? Finde ich die schon, oder?
Genau, das ist ja, deswegen habe ich ja an uns Lehrende tatsächlich auch diese Folie gerichtet, weil mir das jetzt auch sehr bewusst geworden ist. Ne? Wir machen halt unsere Lehrveranstaltungen und dann dokumentiert man die auf dem eigenen Verzeichnis. Und es ist noch mal eine ganze Menge Aufwand, das wirklich so zu dokumentieren, dass man es auch rausgeben kann. Ne? Insofern einschreiben und dann über Moodle. Nee, aber ich bin dran, beziehungsweise werde das auch nochmal vorantreiben. Wie macht ihr, sorry, Gegenfrage, wie habt ihr da schon, seid ihr da schon aktiv?
Also, was wir jetzt gemacht haben, ich weiß nicht, ob es der sichtbarste Weg ist, aber wir haben eine eigene GitLab-Instanz aufgesetzt, wo unsere Studis über LDAP mit ihrem normalen Uni-Account, also aus der Uni Heidelberg, sich mal anmelden können. Die Kurse sind trotzdem auch public, also jeder hier könnte jetzt, wenn er die URL hat, auch auf diesen Kurs kommen, aber halt keine Issue erstellen oder so. Und so versionieren wir jetzt quasi unsere Kurse. Ich habe jetzt von dem Vortrag vorher noch ein bisschen mitgenommen. Wahrscheinlich wäre es gut, eine DOI für den Kurs zu haben, weil dann würde man ihn vielleicht auch finden. So findet man ihn nämlich nicht wahrscheinlich. Aber ich fände es eigentlich schön, wenn es noch ein bisschen was Größeres, Koordinierteres gäbe, dass wir halt ja wissen, dass es gegenseitig die Materialien gibt und auch ja vielleicht den Kurs mal halb kopieren können, anpassen können, wie wir ihn wollen. Können wir ja nochmal im Nachgang vielleicht diskutieren.
Das diskutieren wir dann Montag, ne? Genau. Ja.
Okay, ich muss um Nachsicht bitten. Ich bin Zaungast in der akademischen Lehre, komme aber erst in Communities raus. Und der FOSGIS ist ja sozusagen, auch die OSMler bitte jetzt mal kurz weghören, sozusagen ja das deutsche Standbein der OSG-Dachorganisation. Und da fallen mir so Sachen ein wie Geo4All, das Netzwerk, oder auch vernetzte Angebote wie OSGeoLive, was ja auch zum Lernen benutzt werden kann. Da wäre jetzt meine naive Frage, wird das gesehen oder vielleicht gibt es da ein Kommunikationsdefizit? Fragezeichen.
Wahrscheinlich gibt es ein Kommunikationsdefizit, würde ich jetzt mal so sagen. Ich guck mal in die Runde, was sagen die anderen? Ja, gesehen, aber genutzt.
Am Anfang nutzen. Mhm.
Achso, Entschuldigung. Achso, ja. Genau, weil wir ja durchaus, wie auch erwähnt im Vortrag, nicht mit ArcGIS anfangen, sondern vor, keine Ahnung, mehr 8 oder 10 Jahren inzwischen auf QGIS umgestiegen sind in der Anfangslehre. Aber eben, es ist schon auch ein Problem, glaube ich, manchmal bezüglich das auch mit der IT abzustimmen, ja, diese Dinge dann auch im PC-Pool zu installieren, wenn irgendwas schief geht, muss man wieder drüber gehen und so. Ich glaube, dass das eher daran liegt, als dass es nicht nutzbar wäre. Ja, was OSGeoLive zum Beispiel anbelangt. Ja.
Aber genau sowas könnte man auch mit dem OSGeoLive-Team besprechen. Das ist ja ein wahnsinnig offenes Team. Da kann man sich einfach mal überlegen, wie könnte das denn aussehen? Einfach irgendwie, jeder kriegt einen OSGeoLive-Stick, der wird reingesteckt und dann macht man mal PostGIS, zerschießt die Datenbank und dann fährt man es wieder hoch. Ne? Also deswegen, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, da kann man auch wirklich gut in Kontakt mit dem OSGeoLive-Team treten. Die sind ja wirklich sehr offen.
Darf ich noch einen Satz sagen, den Tobias Lakes auch angesprochen hatte? Ich glaube, dass es häufig an den Ressourcen mangelt. Ja, weil wenn man mal so ein Lehrkonzept aufgestellt hat, sich hinzusetzen, alle die lehren, das vollständig zu überarbeiten und neu zu machen, das ist ein Wahnsinnsaufwand und da fehlt den meisten im Alltag die Zeit für. Also das ist das Schade daran. Deswegen rangehen, gute
Sache. Aber ich meine eigentlich... ich wollte gerade nur ganz kurz sagen, ich meine, im Grunde genommen bringt uns das auch wieder zurück dazu, zu dem Punkt, dass man eine ID oder irgendwie irgendwas bräuchte, um zu sagen, okay, das ist der Kurs, der wurde hier entwickelt und um dann auch eine gewisse Wertschätzung für gerade auch aus dem Nachwuchsbereich zu haben, ne? Zu sagen, den Kurs habe ich gemacht. Sorry, bin hier gerade zwischengegrätscht.
Alles gut. Wir haben noch 2 Wortmeldungen, glaube ich. Jetzt ist bald Mittagessen, dann würde ich sagen, dann dürft ihr noch sprechen und dann gibt's Mittagessen.
Ja, ich möchte auch noch kurz, ich bin aus der Schweiz und ich habe beobachtet, wie das in Zürich eingeführt wurde, der Open Source GIS, und dort war es eigentlich so, dass die Studierenden den Anstoß gegeben haben und nicht die Lehrenden. Die haben eigentlich verlangt, dass das nicht nur ESRI unterrichtet wird, sondern sind eben gekommen, dass es immer mehr Stellenausschreibungen gibt, wo Open Source Skills verlangt sind, und dann mussten die eigentlich die Lehrenden überzeugen, dass unterrichtet wird Open Source GIS. Ich weiß nicht, wie das hier war. Das war natürlich zunächst mal sehr unangenehm für die Lehrenden. Die mussten ihre Curricula umstellen und ihre Lernmaterialien neu erarbeiten. Und das war viel Aufwand. Aber mittlerweile ist in Zürich auch, ich glaube, 2/3 Open Source GIS im Unterricht.
Ja, ich kann das auch noch unterstützen. Also ich komme aus der von der Deutschen Bahn, DB-Station und Service, und wir haben seit 5 Jahren ungefähr AnalytikerInnen bei uns, und da hört man nur R, Python, Shiny, QGIS und alles andere spielt keine Rolle. Das wird dann alles in Docker-Container gepackt und gut ist.
Okay, also ein Beispiel, dass Open-Source-Software in der Industrie durchaus eine Rolle spielt. Okay, noch ein kurzer Beitrag von mir. Ich habe auch Geografie studiert, und oft habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich da in den ganzen Projekten immer spannende Analysen gemacht werden von den Studierenden, aber die werden dann irgendwelche Seminararbeiten geschrieben und versinken dann in der Schublade. Und also ich persönlich finde es immer sehr angenehm, wenn man so Blog-Einträge hat, wo nur ganz kurz und knackig beschrieben wird, das waren die Daten, das habe ich gemacht, das hat geklappt, das hat nicht geklappt. Und ich persönlich fände es sehr angenehm, wenn Studierende ermutigt werden würden, einfach, also neben dieser Seminararbeit vielleicht noch einfach einen kurzen Blog-Eintrag zu schreiben, wo dann nur drin steht, was man getan hat, weil das hilft einmal vielleicht für den Studierenden selber, dass man ein bisschen Öffentlichkeit bekommt, und hilft auch anderen Studierenden. Und es muss ja auch gar keinen wissenschaftlichen Anspruch haben, sondern einfach nur die Methodologie, die man da benutzt hat, öffentlich zu machen, das nur als Anregung. Ich weiß nicht, ob das schon bei euch jetzt praktiziert wird, wahrscheinlich noch nicht.
Nee, noch nicht, aber es ist eine gute Idee, um das auch zu teilen, ne? Weil es kommen ja ganz oft Studierenden, also wirklich super Arbeiten darum, ne? Ja. Mhm.
Alles klar, ich sehe, das Thema hat großen Diskussionsbedarf, aber jetzt ist ja eben Mittagspause. Da ist eine gute Gelegenheit, das noch weiter zu vertiefen. Dann vielen Dank und bis später.